dann nutzen wir die Zeit, dass wir 1, 2, 3 Minuten doch noch heimlich früher anfangen können, zumindest mit der Vorgeschichte zu diesem Vortrag. Ich hoffe, ich kriege das in den 30 Minuten unter, weil dann lässt sich die ganze Story auch in 60 oder 90 Minuten erzählen, sodass wir hier jetzt einen kleinen Schnellzug sozusagen machen müssen. Ich habe Ihnen eine reelle Geschichte mitgebracht, die ich mal erzählen sollte. Der Vortrag basiert auf einer wahren Begebenheit, die sich hier mal so abgespielt hat. Ein, zwei Sachen sind chronologisch für diesen Vortrag vertauscht in der Reihenfolge. Vielleicht werden Sie das als auch ganz aufmerksamer Mitleser vielleicht an den Dateistamps, an den Timestamps von den Dateien ab und zu mal sehen, dass die nachträglich dann noch erst protokolliert worden sind oder sowas. Aber prinzipiell ist das eine wahre Geschichte, die so stattgefunden hat. Und bei Los war einige Mal hatten wir erst schon die Gewissheit oder den Verdacht und haben halt anschließend erst die Dateien gesichert. Und die Listings sind natürlich gekürzt, weil das verträgt sich sonst nicht mit dem Beamer. Alles, was Sie hier sehen, ist anonymisiert. Wenn Sie glauben, da sind irgendwelche Rückschlüsse drauf auf bekannte Personen oder Server oder Systeme, die Sie kennen, nein, das ist nicht der Fall. Ähnlichkeit mit lebenden Systemen und Personen sind rein zufällig nicht beabsichtigt und sind natürlich kein Hinweis auf Identitäten. So heißt das immer im Film und natürlich auch für diesen Vortrag wurden keine Tiere getötet oder gequält. Also, es ist pünktlich 14.30 Uhr, wir können loslegen. Womit hat das begonnen? Mit einem Webserver, der bei Server4U gehostet worden ist. Freitag, 28. Dezember. Sie sehen die Feiertage, das ist ja ein ganz typischer Zeitraum auch für solche Geschichten. Weihnachten, Silvester sind alle schön lange weg und da spielt sich das dann jedes Jahr so ähnlich ab. Wir haben ein LAMP-System, also Apache, PHP, MySQL, ein Plesk-System mit einer älteren Kalibas. Da lief ein Webshop drauf, welcher ist egal. Und dieses System ist von Server4U gesperrt worden, weil die ausgehende Angriffe von diesem System festgestellt haben. Das Ganze ist jetzt also nichts gegen Server4U, die haben sich in dieser ganzen Story total korrekt und absolut richtig und auch sehr fit verhalten. Ja, das hat also überhaupt nichts gegen mit denen zu tun, wenn ich die hier nenne, sondern es eher ganz positiv, wie die reagiert haben. Problem ist halt, der Kunde stellt fest, mein Webshop ist tot, es sind die Feiertage, ich will eigentlich was verkaufen, ne? Jetzt hocken die Leute zu Hause und wollen shoppen gehen. Oh, jetzt rächt sich das doch, dass ich ein ganz bisschen zu früh angefangen habe. Wo kommen Sie denn alle her? Aber eine schöne Schlange. Das war noch Händchen halten in Zweierreihen, wie im Kindergarten. So, da haben wir noch einen Zug übersehen. Ja, also, Sie haben aber noch nicht groß was verpasst, außer die Information, dass das mal eine wahre Geschichte war und alles anonymisiert ist. Also ein LAMP-System, was eben irgendwie attackiert worden ist, was Angriffe ausgehend irgendwie verzeichnet hat und was dann eben gesperrt war. Der Kunde rief auf unsere Hotline an, hat sich bitterlich beklagt, dass sein System tot ist und hat eben Angst gehabt um sein Geld und der rief dann bei uns an. Das Typische bei sowas ist immer, der weiß zwar, was er verkauft und ist da vielleicht auch fachlich total fit in seinen Sachen, die er in seinem Shop hat, aber von dem System selber hat er natürlich gar keine Ahnung. Der hat auch nur bedingt bis gar nicht verstanden, warum er da gesperrt ist und was los ist. Das heißt, wir haben uns einfach seine Kundendaten geben lassen, haben dann einfach mal in seinem Namen bei der Hotline angerufen und haben das versucht eben mit Server4U irgendwie zu klären, weil auch wir gar nicht verstanden haben, was da eigentlich läuft und was da eigentlich los ist. Interessant ist natürlich, wenn man erstmal bei Server4U sagt, ich rufe im Auftrag des Kunden so und so an und die Support-Mitarbeiter erstmal sagt, ach der, dann weiß man erstmal so, okay, der ist da schon so ein bisschen bekannt im Team und haben dann gesagt, gut, ja, wir sind jetzt dazu da, das Problem endgültig zu lösen. Die sagt dann, ja, wir kommen mit dem auch nicht klar, ich habe schon dreimal mit dem telefoniert, das wird irgendwie nichts. Und haben gesagt, gut, sperrt den mal wieder frei, wir gehen da rauf und schauen uns das mal an. Also, nachdem wir das Root-Passwort über das Recover-Tool irgendwie zurückgesetzt haben, weil das war natürlich auch nicht vorhanden, waren wir dann selber irgendwann mal per SSH Root auf dieser Maschine. Und ich will Ihnen jetzt einfach mal zeigen, was wir da so vorgefunden haben. Das Erste, was man hier natürlich erstmal sieht, ist, dass die Shadow-Datei am 25. Dezember verändert worden ist. Und das ist natürlich ein Tag, da hat der nicht gearbeitet. Sein Ex-Admin, wie er immer wieder betonte, ist schon länger weg. Das heißt, das ist ganz offensichtlich nichts, was hier irgendwie auf legalem Weg irgendwie passiert ist. Und das ist natürlich schon mal eine ganz interessante Erkenntnis. Entschuldigung. Weil für die Shadow-Datei brauche ich natürlich... weil da hat ja jemand wirklich dann Shell-Zugriff drauf gehabt und war da wirklich aktiv und hat jetzt nicht einfach nur ein PHP-Skript oder sowas platziert, sondern war offensichtlich wirklich mit Kommandos auf diesem System irgendwie unterwegs. Okay, zweiter Blick einfach mal, wie sieht das ganze System dann von außen aus? Was finden wir denn da, wenn wir uns das Ganze mal angucken? Einfach mal so ein kleiner Portscan auf das System von außen. Und das ist natürlich interessant, das ist einfach nur PHP, MySQL, sonst nichts. Und trotzdem ist das Ding hier mit Ports ausgestattet, wie ein voll ausgestatteter Christbaum. Ja? Hier läuft ein Domain-Service, hier läuft ein Mail-Server drauf, hier ist noch ein bisschen NetBIOS-Kram, also so Samba-Zeug. Wobei das in dem Fall jetzt in der Ausgabe drin steht, weil eine Firewall-Regel das blockt, die Ports waren in Wirklichkeit zu. Das, immerhin, das war nicht offen. Aber wir sehen ja, kompletter Mailserverbetrieb ist da, irgendwas Ominöses und so weiter und so fort. Das sind alles Dienste, die auf diesem System überhaupt nicht benötigt worden sind, die aber trotzdem mal plötzlich komplett installiert worden sind und wo einfach auch niemand in der Vergangenheit sich mal drum gekümmert hat, hier ein paar Sachen irgendwie abzuschalten, die da nichts zu suchen haben. Ja, dann schauen wir uns auf Dateisystemebene das Ganze einfach mal an, und wenn man da so ein bisschen durch die Verzeichnisse surft, guckt man irgendwann ja natürlich auch mal in den eigentlichen Plesk-Ordner rein. Da findet man natürlich viele Dateien mit dem aktuellen Timestamp, auch danach kann man immer einfach mal sehr schön suchen, was hat sich in den letzten 72 Stunden so verändert auf dem System. Dann findet man sowas, und hier sind natürlich viele Dateien, die jetzt hier vom 23. Dezember irgendwie verändert worden sind. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, ist aber in dem Fall total normal, weil das war einfach nur das normale, reguläre Update, was da irgendwie per Cronjob eingespielt worden ist, hier morgens um 6.30 Uhr, als solches also alles relativ harmlos. Aber Sie haben es natürlich vermutlich auch schon gesehen, wir haben natürlich auch komische Dateinamen hier unten, ja, was ist das, Flooding, sonst was, irgendwie komisches Perl-Skript-Zeug, das hatte alles nichts zu suchen. Die haben komischerweise natürlich auch andere Timestamps und sind offensichtlich nichts irgendwas, aus was von Plesk irgendwie darauf gekommen ist, sondern was irgendjemand da drauf installiert hat. Ja, hier geht das Listing noch weiter, auch dort finden wir hier noch ein paar interessante Skripte, und wenn man da mal reinguckt in diese Dateien, dann sieht man auch schon, die haben schon schön diese ganzen Rauten und Kommentarzeilen mit irgendwelchen großen, tollen Programmierernamen mit Groß- und Kleinbuchstaben und Nullen statt O's, und dann sagt man schon, ah, alles klar, das sieht ja sehr typisch aus. Da ist offensichtlich jede Menge Zeug platziert worden. Ja, gut. Dann geht es natürlich darum, dass man sich einfach mal anguckt, okay, was ist jetzt gelaufen? Achso, an der Stelle muss ich mal sagen, bevor Protest kam, wir hatten nur den Auftrag, mit 2, 3, maximal 4 Zeitstunden dieses System wieder an den Start zu kriegen. Ja, bevor jetzt hier Protest aus dem Publikum kommt, das ist natürlich keine Forensik, und natürlich gehen wir hier auch ein bisschen durch wie ein Trampeltier, in dem Moment, wo wir uns da selber erstmal am Tatort bewegen. Das ist klar, aber es war einfach nur die Maßgabe, 2, maximal 3 Stunden, kein Geld, und Hauptsache das Ding wird wieder entsperrt. War auch klar vom Kunden so kommuniziert, das Ding wird in 2, 3 Wochen eh durch ein neues System ersetzt. Reparieren lohnt sich nicht mehr, sondern das muss nur noch so lange am Start sein, bis wir das Ersatzsystem irgendwie aufgebaut haben. Und wir sollten nur ein bisschen rauskriegen, was los ist, damit wir es zunageln können. Ja, ansonsten ist das jetzt natürlich hier ein bisschen wie der Elefant im Porzellanladen, keine Frage. Ja, dann kann man natürlich mal gucken, okay, wir hatten offensichtlich jemand mit Root-Rechner drin, diese ganzen UDP, sonst was Skripte, die wir gerade gesehen haben, waren ja auch alle mit Root-Rechner im Dateinamen ausgestattet, also das war ja nichts irgendwie, was mit www.run oder sonst irgendwie aus dem PHP-Space gekommen ist, sondern irgendjemand war ja mit Root drauf und hat das Ding dort installiert, ne? Ich gehe nochmal zurück, das sehen Sie hier an den Datei-Permissions, das ist ja nicht irgendwie umsonst da, auch innerhalb des Root-Ordners, glaube ich, installiert gewesen. Und wenn man da einfach mal nachgräbt, sieht man natürlich sehr, sehr viele SSH-Logins, genau genommen, also irgendwas jenseits der 100.000 aus den letzten 14 Tagen oder sowas. Natürlich lauter SSH-Passwort-Brute-Force-Methoden, wo jemand versucht hat, halt das Passwort zu erraten und natürlich immer mit falschen Passwörtern abgelehnt worden ist. Die Kunst ist es jetzt natürlich, unter den 100.000 falschen Logins den einen zu finden, der stattgefunden hat. Und siehe da, wenn man da eine Weile danach sucht, sehen wir auch 25. Dezember, 12.30 Uhr, Accepted Password. Er hatte zu dem Zeitpunkt gar keinen Administrator, der Kunde selber war gar nicht in der Lage, sich einzuloggen. Also man kann da relativ klar sehen, dass das eigentlich jetzt nur in Gänsefüßen unser Bösewicht gewesen sein kann. Wenn man das Logfile noch weiterliest, da lagen ein paar tausend Zeilen dazwischen, stößt man ein paar Minuten später auf 12.38 Uhr und da sehen wir auch, okay, alles klar, Passwort geändert. Ja? Da war jemand wirklich auch als Root eben tatsächlich drauf und hatte da seinen Spaß. Ja, was ist jetzt das Fazit von der ganzen Angelegenheit bis hierhin? Wir haben ein Problem, und zwar nicht nur eins der ersten Stufe, sondern jemand war da mit Root drauf, jemand kann das System komplett verändert haben, wir können im Prinzip auf diesem System nichts mehr irgendwie trauen, keiner Datei, wir wissen nicht, was da alles drauf gelaufen ist. Prinzipiell lässt sich das aber lässt sich das eigentlich nicht mehr beheben, aber der Kunde wollte das ja eh dann irgendwann nochmal neu aufsetzen. Also, der Angreifer war anscheinend im Besitz des Root-Passworts, er hat sich mit einem Root-Passwort eingeloggt und ist anscheinend, zumindest so wie man es jetzt auf den ersten Blick rauslesen kann, nicht über irgendeinen anderen Weg auf das System gelangt, sondern tatsächlich per Root-SSH-Login auf diese Maschine rauf, und vermutlich hat das davor 99.000 Mal falsch probiert und irgendwann hat er da irgendwie Glück und hatte halt das richtige Passwort und hatte da dann anschließend sich häuslich drauf eingerichtet. Wie gesagt, es ging nur darum, 28. Dezember das Ding wieder in Start zu kriegen. Das heißt, wir haben das Root-Passwort geändert. Wir haben den SSH-Zugriff, den weltweiten SSH-Zugriff per IP-Tables-Regel erstmal unterbunden. Als solches natürlich erstmal keine große Nummer, aber so eine Art Erste-Hilfe-Pflaster drauf und dann geht's schon wieder. Das ist natürlich ein übliches Problem oder eine Frage, die man sich da stellen muss. Warum, um Himmels Willen, kann jeder aus der ganzen Welt sich mit dem SSH-Port dieses Servers verbinden? Warum? Ja, das waren ja auch IP-Adressen aus allen Herrenländern der Welt. Und wenn man das natürlich erstmal grundsätzlich zulässt, dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass ich da wirklich Hunderttausende von SSH-Brute-Force-Login-Versuchen habe auf dieser Maschine, die irgendwann dann vielleicht auch Erfolg haben, wenn das Passwort nicht sonderlich viel hergibt. Also, ganz einfache Gegenmaßnahme erstmal. Dagegen natürlich wird der SSH-Zugriff erstmal eingeschränkt auf, in dem Fall dann unsere IP, von der wir dann fix kamen und wir haben den erstmal ausgesperrt. Ansonsten war erstmal kein Hinweis drauf, zumindest auf den ersten Blick, dass da sonst viel manipuliert worden ist. Es gab keinen Hinweis drauf, dass im Webspace etwas manipuliert worden ist. Sehr wichtig. Zumindest die Dateistamps, die Dateien und so weiter, die da aus dem Shop lagen, waren an sich äußerlich erstmal clean. Das genauer zu untersuchen würde viel Zeit kosten und natürlich auch vor allem einen sicheren, sauberen zweiten Datenbestand, gegen den man das so vielleicht abgleichen kann. Aber das war gar nicht der Auftrag und das wollte der Kunde auch zeitlich und finanziell nicht investieren, sodass wir an der Stelle das Projekt erstmal abgeschlossen haben, dem Kunden irgendwie nach 2, 3, 4 Stunden zurückgegeben haben. Server4U hatte das System wieder entsperrt und alles sah schick aus. Soweit der 28. Dezember. Und Sie wissen, wie in jedem guten Film, die Story geht weiter. Teil 2. Teil 2 ist leider nur wenige Tage später, die Story geht weiter. 1. Januar, 2 Uhr nachts. Sie beachten jetzt bitte das Datum und investieren kurz etwas Mitleid für mich. Ja? E-Mail, immerhin, er hat nicht angerufen. E-Mail des Kunden im Ticketsystem. Ja, unser System ist schon wieder gesperrt, ist schon wieder gehackt. Wieso denn eigentlich? Ja, Sie sollten das doch desinfizieren. Nö, das sollte ich ehrlich gesagt nicht. Ich soll es nur wieder in kurzer Zeit an den Start bringen. Aber gut, irgendwas war da noch. Oder schon wieder, das weiß man ja nicht. Kann ja auch sein, dass es einfach schon der nächste wieder ist. Also haben wir uns nachts um 4 auf dem System wieder eingeloggt, Frau alleine ins Bett geschickt und haben uns da administrationsfähig, war ich zu diesem Zeitpunkt, muss man auch sagen, dieses System nochmal angeguckt. Der SSH-Port von außen ist immer noch zu. Komisch. Trotzdem, offensichtlich war da einiges drauf los in den letzten paar Stunden. Gucken wir uns einfach auf dem System mal mit Netstat an, was wir da so für TCP-IP-Verbindungen haben. Und wir sehen da eine ganze Menge. Hier unten ist so ein bisschen, ach nee, klar, war tatsächlich Samba NetBIOS installiert. Habe ich von Quatsch erzählt. War tatsächlich lauffähig auf dem System anscheinend drauf. Na gut, egal. PostgreSQL-Datenbank haben die auch nicht gebraucht. Also da sieht man mal, was da in Wirklichkeit noch alles hinter den Kulissen lief. Aber als solches erstmal nichts Auffälliges. Alle chic, soweit. Ja? Aber irgendwas muss da gewesen sein. Also, nach dem ersten Blick muss man vielleicht dann doch mal den zweiten Blick investieren. Und wir schauen uns, einfach nochmal das ganze Dateisystem-Zeug hier an. Wir sind dann auf einen neuen Angriff gestoßen. Es war vermutlich sogar gar nicht mal unbedingt der gleiche, sondern einfach nur der nächste auf einem anderen Weg. Wer findet's? Was ist hier in diesem Suchbild versteckt? 3 Punkte, sehr schön. Wenn ich eher dran gedacht hätte, hätte ich ein Handtuch zum Verlosen mitgebracht, aber ich habe es leider verpeilt. Aber virtuell haben sie eins gewonnen. 3 Punkte, ja. Jeder, der fleißig mal die 3 Fragezeichen, TKKG oder Hitchcock gelesen hat, der weiß, am besten versteckt man etwas ganz offensichtlich. Das sind die schönsten Geheimnisse. Ja, 1 Punkt ist das aktuelle Verzeichnis, 2 Punkte ist das eine Ebene über und 3 Punkte ist ein stinknormales Verzeichnis, was einfach heißt Punkt, Punkt, Punkt. ABC, Punkt, Punkt, Punkt. Sie können das mit MKDIR anlegen. Das ist tatsächlich eine ganz lustige Erkenntnis, das sehen wir immer wieder. Wir finden immer wieder 3-punktige Verzeichnisse. Das heißt, das Erste, was Sie auch machen und was ich natürlich auch im Vorfeld gemacht habe, ist, suchen Sie einfach mit einem Find-Kommando nach einem Verzeichnis, Typ D oder einer Datei, mit dem Namen Punkt, Punkt, Punkt. Und das lassen Sie mal über die komplette Festplatte laufen. Das ist ein ganz beliebter Trick und ich muss gestehen, beim ersten Mal habe ich auch 2 Stunden lang verzweifelt das Ding im Webspace gesucht. Ich habe immer die URL im Logfile gesehen, dass er eine Datei aufruft, aber sie war nicht da. Bis ich auf die Idee kam, dass man einfach blind ist. Also, wenn man da mal reinguckt in dieses Punkt-Punkt-Punkt-Verzeichnis, Sie sehen, ich bin da einfach mal reingegangen, dann sehen wir hier nochmal ein Unterverzeichnis .x. Wir sehen aber auch hier am Timestamp 1. Januar, das Ding ist also frisch irgendwie installiert worden. Der könnte natürlich immer verändert worden sein, ne? Sie können den Timestamp hier auf einen beliebigen Wert setzen, aber klar, also hier ist auch, das war jetzt mittags das Logfile, wo ich das mitgeschnitten habe, ne? Nachts um 4 war das natürlich ein aktuellerer Stamp. Und da war das irgendwie installiert. Was wir hier so ein bisschen sehen, sind komische UIDs von diesem Verzeichnis. Das liegt wohl offensichtlich daran, dass das aus einem TGZ oder sowas ausgepackt worden sind und dann natürlich irgendwie Datei-Permissions aus dem Archiv gekriegt hatte. Wie auch immer, spielt jetzt keine Rolle. Ja, und wenn wir in dieses .x-Verzeichnis nochmal reingucken, dann sehen wir natürlich auch hier wieder sehr viele interessante Dateien, die schon dem Namen nach eine deutliche Sprache irgendwie sprechen, wofür sie benutzt werden. Und wenn man in die Dateien irgendwie mal reinguckt, dann sieht man auch schon SSH, Brute Force Scans, Passwortlisten, ich zeige da nachher noch gleich Auszüge draus und so weiter und so fort. Also das übliche Spielzeug eines armen Script-Kiddies, das die Weihnachts- und Silvesterferien zu Hause verbringen muss. Das Interessante ist jetzt, Server4U hat das ja offensichtlich gesehen und festgestellt. Wir finden das ja alles. Offensichtlich ist jemand drauf auf einem anderen Weg. Port 22 war ja noch zu. Aber nochmal zurück. Wir sehen hier keine TCP-IP-Verbindungen. Eigentlich müssten wir die hier sehen. Mal so ein paar hundert, ein paar tausend SSH-Verbindungen zum Beispiel, wenn da SSH-Brute-Force stattfindet. Was ist los? Nächste Frage. Leider immer noch kein Handtuch zu gewinnen. Ein Rootkit. Was für Rootkits haben wir? Welche Typen gibt's? Wir wissen noch nicht, was das hier ist, aber es gibt grundsätzlich zwei Typen von Rootkits. Ein
ja, die Prozesse verschleiern halt, dass er sowas nicht sehen kann, dass sie so subskribiert sind.
Ja. Ja, es gibt, okay, also das ein Rootkit, was einfach jetzt mir die Realität verbiegt und irgendwas vorgaukelt oder etwas unterschlägt, was ich dann jetzt einfach nicht mehr sehe, weil es gefiltert ist. Da gibt es zwei Typen. Es gibt ein User Space Rootkit, in dem ich einfach Programme austausche, und es gibt Kernel Space Rootkits, die wirklich auf Kernel-Ebene ansetzen, sodass die normalen User-Programme schon falsche Informationen aus dem Kernel-Bereich gemeldet bekommen. Wissen wir nicht, aber das kann natürlich sein, dass wir es mit einem Rootkit hier zu tun haben. Das ist natürlich immer der Zeitpunkt, wo man auch sagen muss, eigentlich kann ich auf diesem System hier selber aktiv gar nichts mehr analysieren, weil ich hier keiner Datei mehr trauen kann und auch keinem Programm mehr trauen kann. Ja, wir gucken uns das gleich mal an. Ich habe einfach statt Netstat mal LSOF genommen. Das ist ein Tool, was ich irgendwie persönlich sowieso viel lieber mag. Tut eigentlich das gleiche, List Open Files, und IP-Verbindungen sind auch offene Files sozusagen. Und damit sehe ich dann auf einmal hunderte von SSH-Verbindungen. Da sind sie ja, hurra! Ja, und das zeigt natürlich schon ganz deutlich, Netstat erzählt mir was anderes als LSOF, irgendwas ist da im Busch, also irgendwie vermutlich ein User-Space-Rootkit. Ein Kernel-Rootkit würde jetzt sozusagen von vornherein vielleicht die Tabelle schon filtern können, sodass beide Tools im Originalquellcode die Informationen nicht hätten, um sie auszugeben. Hier sieht es erstmal danach aus, als ob halt Netstat manipuliert worden ist, ein LSOF wurde halt vergessen. Auch einer der Gründe, warum ich gerne LSOF benutze, nehmt irgendwas Ungewöhnliches, dann ist es vielleicht nicht manipuliert worden. Ja, und da sehen wir das. Erstens, wir sind nicht alleine. Wir sehen jetzt nämlich einen Port 112, der tauchte vorhin in dem Netstat-Listing nie auf. Wenn Sie zurückblättern bei Gelingert, oder glauben Sie es mir jetzt einfach, der war da nicht dabei. Wir haben hier einen Port 112 und wir sehen sogar, dass sich mit diesem Port 112 hier auf unserer Maschine jemand verbunden hat. Das heißt, wir sind nicht mehr alleine. Port 112 ist offen, er war aus dem Netz erreichbar, ich hatte ihn natürlich dann auch nicht gesperrt und es war auch jemand aktiv drauf. Wir sind nicht alleine auf diesem System, es gab noch jemand. Ja, ansonsten, wenn man sich das LSOF-Listing nochmal anschaut, da sind sie, die ganzen SSH-Verbindungen, ausgehende Verbindungen von uns an andere, verschiedene andere Server auf der ganzen Welt, immer dort an den Port 22, hunderte von Ports. Und wenn man dann mit LSOF sich auch die Prozessliste nochmal anders angeschaut hat, hat man auch gesehen, dass das diese ganzen SSH-Brute-Force-Skripte waren, die wir da vorhin in dem Verzeichnis schon gesehen hatten. Hier zum Beispiel sehen wir, wo sehen wir das? Ja, was in dem Listing davor, jetzt bin ich irgendwie dran vorbei. Ah, genau. Hier haben wir eine Prozess-ID mit der Nummer 3. Ganz unscheinbar, schöne Nummer. Eine Prozess-ID, hier ist die Prozess-ID, hier ist ein Name, ein Kommando mit dem Namen 3. Ja, ich kann meinen Namen manipulieren, mit dem ich in den Prozesslisten auftauche. Und wenn ich mir einfach nur eine Zahl gebe, dann gehe ich in so einen Listings natürlich unter. Sehr einfach, als wenn ich das jetzt irgendwie attacker.pl oder sowas nenne. Ne? Und insofern hätte man hier auch schon stutzig werden können, ja, was ist das für ein Kommando, was SSH-Verbindungen oder sonst irgendwelche Verbindungen hat und was so einen komischen Namen hat. Oder kennen Sie ein Programm, was einfach 3 heißt und sonst nichts? Irgendwie nicht. Ne? Also da ist das auch wieder mal was, wo man natürlich dann hellhörig werden muss und sowas mal untersuchen muss. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo ist unser Prozess 3? Ja, wenn Sie mit PSX in die Prozessliste sehen, ja, also hier müsste es ja einen Prozessnamen geben mit der Ziffer 3. Sie können nach 3 greppen, aber dann finden Sie trotzdem nichts. Der ist einfach nicht da. Warum nicht? Rootkit. Genau. Ha? Offensichtlich können wir PSA eben auch nicht mehr vertrauen. Und dann wird es natürlich irgendwann eklig. Zumindest wenn man noch auf diesem System und nicht von einem Rettungssystem aus dann drauf zugreifen möchte. Ja. Trotzdem können wir rauskriegen, was das für ein Programm ist. Wir haben ja die Prozess-ID gehabt, 1984, was ich eine ganz süffisante Ironie der Geschichte finde. Was aber wirklich Zufall war. Und wenn man da natürlich mal ins PROC-Verzeichnis reinguckt, dann findet man da das Verzeichnis, kann da reingehen. Und hier sehen wir auch die Datei, die hier ausgeführt worden ist, war irgendeine Datei, die mal im Temp-Verzeichnis lag, dann gestartet worden ist und dann gelöscht worden ist. Auch ein ganz beliebter Trick. Wir könnten jetzt auch ohne Rootkit im Temp-Verzeichnis einfach mit ls-la mal nachschauen und wir würden die Datei nicht mehr sehen. Sie wäre aber sozusagen noch auf der Festplatte und das Programm, was daraus heraus mal gestartet worden ist, würde noch lauffähig bleiben und funktionieren, solange es halt nicht beendet wird. Und insofern kann man natürlich gleich nach dem Starten von so einem Tool erstmal hinter sich aufräumen und seine eigenen Spuren verwischen. Aber mit diesem Umweg kann man dann sogar tatsächlich noch den Binärcode dieses Programms sichern, weil hier kann ich es tatsächlich noch wegkopieren und auslesen. Ja, aber da haben wir die ganze Datei natürlich, da finden wir das Ganze und sehen tatsächlich, dass da läuft. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Vorschläge. Was können wir noch angucken am Tatort? Keine Idee? Ich habe noch einen Port 112 zu bieten, haben wir vorhin gesagt, der war offen. Schauen wir doch mal rein, was läuft denn da? Ganz banal verbinden wir uns mit Port 112 einfach mal und schauen, wer sich da so meldet. Und siehe da, auf Port 112 läuft ein SSH-Server. Okay, alles klar, darüber kann man sich einloggen. Da ist noch nicht mal sonderlich großartig irgendwas installiert oder gemacht worden. Das ist eine relativ triviale Angelegenheit. Da könnte ich jetzt beim SSH-Client drauf und dann hat das natürlich auch mit Firewalls nichts mehr zu tun, die gezielt nur einzelne Ports sperren, statt tatsächlich alles zuzumachen. Und die den Port 112 natürlich offen lassen würden. Okay, darüber ist er eingeloggt. Das hatten wir vorhin ja auch schon mit lsof-i gesehen, dass der von dieser italienischen IP-Adresse aus da sich eingeloggt hatte. Jetzt kann man natürlich anfangen, so ein bisschen rumzuspielen. Wie gesagt, großartig forensisch war das jetzt eh nicht die Aufgabe. Da konnte man jetzt eh nicht mehr viel tun aus der Ferne. Was passiert, wenn man den einfach mal rauswirft und einfach mal mit Kill irgendwie seine Session irgendwie tötet? Siehe da, wenige, zwei, drei, vier, fünf Sekunden später war der Kollege offensichtlich wieder eingeloggt, diesmal von einer deutschen IP-Adresse, also ein sehr mobiler Kollege, sprich, der kommt über irgendein Netzwerk von Systemen, wo er dann wieder mit verschiedenen IP-Adressen rauskommen kann aus der ganzen Welt. Und wenn man den noch ein paar Mal rauskriegt, dann kommt er mal aus der Türkei, dann wieder mal aus Italien, ab und zu mal aus Frankreich und so weiter und so fort. Das heißt, Sie können natürlich auch jetzt schon davon ausgehen, dass die IP-Adressen, die Sie hier von dem Angreifer gesehen haben, dass die keine Rolle spielen, dass die erstmal keine Rückschlüsse auf ihn zulassen, sondern höchstens eben zu weiteren infizierten Systemen führen, über die dann als ganze Kette eher vielleicht mal ermittelbar wäre, aber in der Praxis ist das mit normalen, üblichen Mitteln, die uns als Nichtregierungsorganisation zur Verfügung stehen, eher unmöglich. Ja, also die IP-Adresse nützt uns erstmal wenig, da noch irgendwas rauszukriegen. Das geht dann einfach über die ganze Kette. Ja, warum war so wenig erkennbar? Wir haben das Geheimnis vorhin schon gelüstet, wir haben irgendwie Backdoors irgendwie da drauf installiert und die wichtigen Systemprogramme waren hier einfach ausgetauscht worden. Und das sehen wir auch schon, wenn wir einfach mal in das BIN-Verzeichnis hier schauen. Der Raum ist größer, als ich dachte. Ich hoffe, Sie können es noch lesen, so ein bisschen das BIN-Verzeichnis schauen. Dann sehen Sie hier schon, dass hier Netstat zum Beispiel in einer mit komischen Datei-Permissions oder Datei-Ownerships irgendwie läuft. Hier unten auch PS. Ne? Wir haben ja gesehen, PSAX hat uns auch angelogen. Also offensichtlich ist aus irgendeinem TGZ oder sowas was ausgepackt worden. Und das muss man auch sagen, der Angreifer hat sich hier echt einfach auch keine Mühe gegeben. Ne? Der hat gar nicht versucht, irgendwas zu verschleiern. Er hätte natürlich einfach mal mit einem Change-Own das wenigstens Root geben können, wenn er kompetent genug ist, das Kommando auszuführen. Das weiß man bei denen manchmal nicht so ganz. Er hätte natürlich auch andere Datei Timestamps hier irgendwie vergeben können, die ein bisschen besser zum Rest des Systems passen, weil das System gab's. Also so alt war die Distribution ja nun wirklich nicht, die da drauf war. Aber das hatte der schon gar nicht nötig, das hat ihn gar nicht großartig interessiert. Ja, und wenn man einfach mal nach allen, das ist natürlich praktisch, ne? Suchen Sie einfach nach den Dateien mit der User-ID 122, ja, die nehmen wir natürlich dankbar auf. Und dann findet man schon auf dem System hier so ein paar übliche Kandidaten. Das Feindkommando lustigerweise auch. Top natürlich, sodass in der Prozessliste die SSH-Kommandos eben auch nicht sehen, weil das wird ja gerne benutzt, Netstat. Und wir sehen aber auch LSOF zum Beispiel nicht. Danke. Das hatten wir ja schon festgestellt. Und ganz lustig auch, ich habe es aus Zeitgründen nicht weiter analysiert, MD5-SAM ist auch ausgetauscht worden. Das heißt, Sie können sich auch mit Prüfsummenverfahren vermutlich auf diesem System nicht mehr darauf verlassen, wenn Sie jetzt noch so aus uralten Zeiten, manche kennen das noch, so eine AIDE-Datenbank, AIDE, hat man früher benutzt, dass man so Prüfsummen von seinen Binärprogrammen abgelegt hat, damit man die später mal abgleichen konnte. Und wenn Sie sowas sehen, müssen Sie natürlich auch davon ausgehen, dass Sie im Zweifelsfall nicht die Prüfsumme der Datei kriegen, sondern die Prüfsumme, die diese Datei haben sollte. Ja, weil auch das natürlich dann überhaupt nicht mehr zuverlässig irgendwie ist. Also, da sind ein paar, nicht viele Sachen ausgetauscht worden. Das Lustige ist, Clam war sogar darauf installiert und wenn man mal so einen Clam-Scan drauf rüberlaufen lässt, dann findet er sogar die Dateien. Der war also noch nicht mal außer Gefecht deinstalliert oder sonst irgendwie manipuliert worden und der hat dann tatsächlich bei einigen diesen Tools auch die entsprechenden Rootkits tatsächlich gefunden. Ja. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit, dann schiebe ich das jetzt noch kurz zwischen. In aller Kürze die zweite Story. Wir machen jetzt einen Break, wie das bei jedem guten Film wieder ist. Wir brauchen ja noch die komplette zweite Story. Ja, damit es nicht langweilig wird, habe ich vorhin schon gesagt, Ferienzeit ist Script-Kiddie-Zeit, ganz klar. Und natürlich ist auch, also nicht nur, weil sie keine Schule haben und zu Hause sind, sondern weil natürlich auch viele Unternehmen irgendwie zumachen und einfach mal zwischen 23. Dezember und dem 2. Januar oder sogar noch länger tatsächlich nicht im Büro sind. Das heißt, wir sehen das jedes Jahr immer wieder, dass zwischen den Tagen, wie man ja so schön sagt, diese gehackten Server massiv zunehmen und bei uns dann auf der Hotline aufschlagen. Und es fällt halt einfach lange nicht auf. Ja? Und da kann man dann auch schon so sehen, teilweise sind die Systeme schon im November, Dezember auch vorbereitet worden oder Anfang Dezember findet man Spuren, dass dort eigentlich mal alles installiert worden ist. Aber dann schickt man die noch ein, zwei Wochen ins Schläfchen und legt dann typischerweise am 24. Dezember um 23 Uhr los. Ja? Kann man den Kindern auch nicht verübeln, ja? Weihnachten mit Vati und Mutti, ja? Da verabschiedet man sich um 23 Uhr, ich gehe schon ins Bett und kümmert sich um das wirkliche Programm, das Spaß macht. Da geht's dann, also typisch wirklich am Heiligabend teilweise, am späten Abend los, wenn die Firmen zu sind und keiner mehr raufguckt. Dann ist immer ganz interessant, so für mich, kleine Sozialstudie, welche Kunden gibt's da so da draußen, also welche Serverbetreiber, ne? Es gibt so einen Serverbetreiber Typ A, der bemerkt das am ersten Weihnachtsfeiertag, also ganz flott, 25. Dezember, vormittags um 10 ruft er an und sagt, mein Shop ist tot oder unser System ist irgendwie tot, Hut ab. Ja, der war am Arbeiten oder hat eine Form von Monitoring. Gruppe B bemerkt das immer am ersten Werktag nach Weihnachten. Das heißt, das sind aber schon mal 2,5 Tage, vor allem wenn er am Wochenende dabei ist, vielleicht 4 Tage freie Fahrt für den Typen, der da irgendwas machen möchte. Aber die bemerken es immer am ersten Werktag, der muss also arbeiten zwischen Weihnachten und Silvester. Gruppe C bemerkt das natürlich in der ersten Januarwoche, also 2., 3. Januar. Die haben dann nur die 10 Tage Feierabend gemacht und müssen fleißig wieder arbeiten. Und dann natürlich ganz klar, Gruppe D bemerkt das irgendwann nach dem Skiurlaub, dass das System irgendwie seit 3 Wochen tot ist. Und das ist auch klar, wann haben sie sonst im Jahr so einen schönen Zeitraum, wo sie mehr oder weniger unbemerkt machen können, was sie wollen. Und das ist natürlich klar, dass das ausgenutzt wird. Ja. Der zweite Fall, das war dann eben auch ein Agentur-Webserver, das nur in aller Schnelle. Das war eben auch wieder so ein Plesk-System, wobei das jetzt keine Hetze gegen Plesk sein soll, aber das sind halt typischerweise auch Systeme von Leuten, die nicht selber wirklich administrieren können, sondern das irgendwie machen können. Der hatte User-Präsenzen nicht gegeneinander abgekoppelt, das heißt über ein Problem in einem PHP-Skript konnte man auf andere Webseiten und auf andere Webdateien zugreifen, das lässt sich sehr einfach verhindern, wird aber halt häufig nicht gemacht. In dem Fall war es tatsächlich sogar so, dass eben natürlich auch ein FTP-Zugriff untereinander gar nicht abgekoppelt war, das heißt ein schwacher FTP-Login hat dafür gesorgt, dass man mit CD... wieder eine Ebene höher gehen konnte, dann hatte man alle Präsenzen von allen Kunden dieser Agentur, das sind Profis, zur Verfügung. Der hat also einen PHP-Skript hochgeladen, hat dann die URL aufgerufen, dadurch sein PHP-Skript selber gestartet, hat dann eben Shell-Kommandos ausgeführt, weil eben System und Exec in PHP nicht unterbunden war und hatte dann über einen weiteren Trick tatsächlich Root-Rechte bekommen und hat dann tatsächlich dort auf diesem System sogar ein Kernel-Root-Kit installiert. Das jetzt hier darzulegen führt ein bisschen weiter, das werde ich jetzt nicht schaffen, aber im Prinzip ist dann genau dasselbe passiert worden. Er war root auf dem System, konnte machen, was er wollte und ab da geht's dann wieder weiter. Ja. Root-Server von Webagenturen sind echte Lieblingsdauerkandidaten, die sind vielleicht super, was das Design von Webseiten angeht, die sind normalerweise total nicht in der Lage, irgendwas zu administrieren, aber das muss ich Ihnen vermutlich hier wenig sagen. Ja, also, gehen wir nochmal einen Schritt zurück zusammen mit den Rootkits. Wir hatten da vorhin so ein paar Ausgaben in den Listings, wo man wieder mal hätte stutzig werden können oder müssen. Nämlich da oben waren die ganze Zeit schon Fehlermeldungen. Haben Sie es gesehen? Das war vorhin immer mit drin in den Listings. Zumindest wenn man die auch manipulierten Programme genutzt hat. Die waren eben nicht genau für diese Distribution oder nicht genau für diese Bibliotheken kompiliert, sondern sind offensichtlich nachträglich installiert worden, hatten dann so ein paar Schwierigkeiten mit der Distribution und dem Versionsstand hier und da hätte man eben auch schon sehen können, dass irgendwas da mit dem System im Argen sind. So, nochmal zurück, was sagte der Kunde? Ich will eh weg von Server4U, Server4U ist doof, die Kiste ist nämlich viel zu lahm. Ja, ich zahle da ein Heidengeld, naja, so 29 Euro oder so, ne, was man so ein Heidengeld nennen kann, und Server4U ist doof, die können das nicht. Ja, kann man vielleicht differenzierter sehen. Aber jetzt mit der Betrachtung, war die Kiste lahm? Nee. Die hatte schweinemäßig Arbeit. Die war fleißig. Die hat gearbeitet die ganzen Tage. Ja, und zwar an der Grenze zur Volllast. Mit Top hat man es halt bloß nicht gesehen. Das war also auch nicht ein Problem von Server4U. Das war eine Spitzenkiste, ja, was man halt so rechnen kann. Aber die war natürlich total aktiv. Also nochmal, Server4U hat damit nichts zu tun. Ja. Was sagt der Kunde? Alle doof außer Mutti. Warum? Weil Server4U ist doof, weil die Kiste taugt nichts, hat er mir dann immer noch nicht geglaubt. Der Ex-Mitarbeiter ist doof, der Admin, ja, weil er hat ihn gefeuert, aber er hätte ja schließlich die Kiste besser administrieren können. Der Angreifer ist natürlich doof, weil er will mit seinem Webshop Geld verdienen, jetzt hat er so einen Stress, muss mit mir telefonieren und. Die Welt als solches ist sowieso doof, an der Stelle wurde es dann philosophisch und ich habe mich nicht weiter beteiligt. Am Ende waren wir übrigens auch noch doof, wir sind bis heute nicht richtig bezahlt worden, weil ich wäre an irgendwas schuld, aber das führt jetzt auch zu weit. Okay, also, ganz schlaues Bürschchen, wenn das eingeloggt war, wenn das ein Login war per SSH, dann hatte der ja das Passwort, also war das mein Ex-Admin. Also her mit den Logdateien, ich gehe jetzt zur Kripo. Da muss man natürlich sagen, so nee, es gab da ein paar hunderttausend SSH-Logins vorher und wenn das der Ex-Mitarbeiter gewesen wäre, dann hätte es die vielleicht nicht gegeben und ja, also sage ich zu ihm, naja, also guck mal hier, wenn man da so Test 1, 2, 3 oder so als Passwort hat, das kann man schon raten, das ist jetzt... Ich würde jetzt nicht gleich beim Ex-Mitarbeiter irgendwie zu Hause einreiten und so. Ne? Test 1, 2, 3 passiert immer mal, da kommt man schon rein. Ja, was sagt der Kunde dazu? Das Passwort kommt mir bekannt vor. Stimmt. Ist wahr, ist das wirklich wahr? Nicht. Ja, er glaubte mir allerdings bis zum Schluss immer noch nicht, dass das nicht sein Ex-Mitarbeiter war. Okay, also gut. Bei der Gelegenheit, ich überziehe jetzt um 2 Minuten, aber ich bin gleich fertig. Wenn man sich in diese Passwortlisten mal reinguckt, dann sieht man so, was da so für Passwortkombinationen benutzt werden. Ja, Sie sehen hier so die üblichen Buchstabenkombinationen. Wenn Sie Ihr Root-Passwort jetzt wiederfinden auf dieser Liste, Hausaufgabe, ja, die Liste war noch länger. Ganz lustig fand ich, es gibt ein Passwort Adidas. Das konnte ich mir echt nicht erklären. Und im letzten Vortrag hatte jemand eine wüste Theorie, die vielleicht sogar stimmt. Hatte hier auch jemand? Wieso Adidas als Root-Passwort? Na, Adidas ist Fußball und Fußball ist Tor und Tor ist Root, rückwärts. Aber Admins sind kreativ. Ich weiß es nicht. Aber stand sehr weit oben in der Liste, keine Ahnung. Ja. Dann von einem anderen Vortrag, Andreas Bunden, Thorsten Voss, habe ich zulässigerweise von denen gemobst, ja, was da so für Usernamen auftauchen. Die betreiben SSH Honeypots und gucken, womit da Login stattfinden. Das ist schon ganz interessant. Viel Root, aber auch so die ganzen Standard-User von den üblichen Programmen. Und natürlich auch die haben ähnliche Standard-Passwörter. Und wie festgestellt, wie wir das gerade schon in dieser Passwortliste gesehen hat, die der Angreifer ja bei uns auf dem System hinterlegt hatte. Also, wir hatten einen Webshop, der viel zu großzügig installiert war, der einen laufenden Samba-Dienst und so weiter und so fort hatte. MySQL war frei aus dem Netz erreichbar, haben Sie vielleicht vorhin auch gesehen. Port 3306 war offen erreichbar. Ja Gott, das finden wir immer wieder. Ja, wie bescheuert ist das denn? Also weil da hat kaum jemand ein Monitoring, wie viel SSH-Logins da stattfinden. Und ich muss doch heutzutage gar nicht mehr das System hacken. Wenn ich die Datenbank manipulieren kann, dann gehört die Webseite auch mir. Dann bestimme ich den Content, der da läuft. Oder habe die Kreditkartendaten und so. Und wer monitort denn fehlerhafte MySQL-Logins? Ja, also das ist total unsäglich und auch überflüssig. Keine Firewall, nix und so weiter und so fort. Ja. Unter Bünden müssen wir das Ganze, Passwort war nicht sicher, viele hunderttausend sogar, also ich hatte jetzt nur Logfiles von ein paar Tagen, aber das ging natürlich schon ewig, viele hunderttausend SSH-Logins haben nirgendwo irgendeinen Alarm ausgelöst, das ist natürlich komisch, keiner Firewall war irgendwie drauf und so wie das Ganze aussieht, waren das mehrere Angreifer, weil es verschiedene Wege waren und verschiedene Methoden, verschiedene Programme, also das, ja, da vielleicht gab es noch zwei, die keiner fisk oder die mittlerweile schon wieder drauf sind, wie auch immer. Ja, wir haben ihm gesagt, das ist ein Totalschaden. Wir haben ihm gesagt, dass er den schleunigst neu aufsetzen muss. Er muss davon ausgehen, dass eben auch Daten entführt worden sind. Kreditkartendaten, Kundendaten, das ist ja mein Webshop. Ne? Also eigentlich müsste man da alle Kunden auch informieren oder sowas. Wir haben keinen Hinweis drauf gefunden, aber man kann es nicht ausschließen. ja, dass da alles Mögliche kompromittiert worden ist. Und dass natürlich auch die Webseiten manipuliert worden sein könnten, aber wie gesagt, dazu reichte die Zeit und der Auftrag nicht, das zu machen. Und wir haben ja auch ganz klar gesagt, das Setup ist eine totale Katastrophe, das ist also gar nicht mehr machbar. Ja, gut. Quintessenz war dann irgendwann, zwei Wochen später war die Kiste wieder gehackt, dann hat er uns irgendwie dafür verantwortlich gemacht, warum wir die immer noch nicht richtig hätten und dann hätte er sie noch aufsetzen müssen und das Ganze ist jetzt versackt, bezahlt worden sind wir nicht richtig und außerdem hätten wir sowieso keine Leistung erbracht und pipapo, das ist dann eine andere Geschichte, die dann ja hier den Rahmen sprengt. Okay, wenn Sie mehr von sowas hören wollen, zum Beispiel auch den Vortrag von dem Andreas Bunden über die SSH-Honeypots, lade ich Sie gern zu unserer Konferenz ein, die ja in 10 Tagen hier in Berlin stattfindet. Ansonsten gibt es einen ergänzenden Vortrag von uns, wie man PHP absichert, also quasi das Gegenstück zu diesem Vortrag, was man machen sollte, damit das nicht passiert. Das finden Sie bei uns auf den Webseiten verlinkt. Und wenn Sie Lust haben auf weniger und auf weniger Stress, können Sie auch überlegen, ob Sie, wenn Sie das nicht zu Ihrer internen Person irgendwie zählen, die Systemadministration, ob Sie die vielleicht an verschiedene Dienstleister auslagern wollen, damit Sie keinen Stress haben. Wenn irgendwie mal was sein sollte, wir haben eine 24/7-Hotline, die finden Sie auch im Netz, aber hier die 110 als Durchwahl. Das ist tatsächlich 24/7 bis hin zum 1. Januar nachts um 2, wenn Sie möchten. Und wie beim guten Arztbesuch, hoffentlich sprechen wir uns nicht wieder. In diesem Sinne bin ich pünktlich, fast pünktlich fertig. Wenn noch was ist, 1, 2 Fragen vielleicht noch ganz schnell, ansonsten vor die Tür. Ja. Ja, ansonsten danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, zur Not auch gleich draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, schönen Nachmittag noch und bis bald.